Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chemie kennt keine Liga, dem HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung. Heute ist der 24.03.2025, am Montag, wir kommen morgen raus, also am Dienstag. Vor mir richtet sein Mikrofon gerade Fabian Wölfling, Sportreporter bei der Mitteldeutschen Zeitung.
War ein bisschen niedrig, habe ich gerade noch festgestellt.
Ja, natürlich, das kann man auch vorher machen, aber okay.
Nein, alles gut. Die Spontanität ist wichtig.
Absolut, absolut. Wir haben ein schönes Programm, weil auch viel passiert ist seit unserem wundervollen Interview mit...
Oh ja, das war wirklich schön. Unbedingt anhören.
Ja, absolut.
Wer es noch nicht getan hat.
Auch jetzt noch ein Knaller, weil da auch natürlich viel drin ist, was die Mannschaft betrifft, was die Saison betrifft, was Jonas Nietfeld selber betrifft. Genau, ich mache mal so einen kurzen Vorausblick, das ist ja immer ganz schön.
Ja.
Wir gehen so ein bisschen chronologisch rückwärts erstmal. Gestern, also am Sonntag, war Mitgliederversammlung des HFC, da wurde gewählt, da wurden noch andere Sachen besprochen, da wollen wir ein bisschen uns das angucken. Dann natürlich das Spiel gegen VfL am Samstag, Pokal, dann noch hast du, Fabian, mit Daniel Mayer,
korrekt,
Sportchef des HFC, ein Interview geführt, da waren einige Sachen drin, über die wir reden wollen. Und dann gehen wir nochmal nach vorn, nämlich, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, am Dienstag, heute Abend, kann man dann sagen.
Es kribbelt wahrscheinlich schon, wenn
genau, das es kribbelt schon. Ist das Spiel gegen Eilenburg, das Nachholspiel, wo der HFC dann 5 Punkte ranrücken könnte auf Lok wieder, die Meisterschaft wieder spannend machen könnte. Wie oft haben wir das schon gedacht in dieser Saison?
Oft haben wir das schon gedacht, ja.
Okay, dann rein, Mitgliederversammlung. Erstmal, das ist ja so... bisher immer gewesen, die Mitgliederversammlung beginnt, ihr könntet euch da im Prinzip mit ins Kino, es war im Kino in Halle setzen und dann wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen. War das gestern auch wieder so?
Naja, es war auch wieder so.
Okay, und du weißt ja trotzdem aber Sachen, die dort passiert sind, vielleicht mal so angefangen und so gefragt, wie erfährt man dann solche Sachen, die dort passiert sind, obwohl man gar nicht dabei sein darf?
Ein Zauberer verrät doch nicht seine Tricks. Ich sag mal so, es ist jetzt nicht so schwer zu erklären, oder? Es gibt.
Es hat wahrscheinlich was mit einem Telefon zu tun.
Ich würde es Quellen nennen.
Okay, also ich will damit sagen, ich habe doch ein bisschen was, oder du hast doch ein bisschen was rausbekommen, was da so Thema war. Und es wurde natürlich auch gewählt, wurde natürlich auch vom Verein selber Sachen bekannt gegeben. Ja. Nämlich erstmal, fangen wir mit Wahlen an. Wer wurde gewählt und warum?
Naja, das gehört ja dazu. Nee, Vorstand und Verwaltungsrat. Wurden wieder gewählt. Vorstand ist, glaube ich, selbsterklärend, ist so ja die Vereinsspitze,
ja.
Wo auch Präsident Jürgen Fox dazugehört. Und Verwaltungsrat kann man so ein bisschen als ja Aufsichtsrat vielleicht irgendwie besser greifbar machen, so das Kontrollorgan, die halt gucken, was macht der Vorstand so und dann im Zweifel dann halt den Finger heben sollen, wenn irgendwie was
genau
nicht koscher sein sollte. Ja, war jetzt alles im Endeffekt von den Ergebnissen nicht überraschend. Der Vorstand besteht aus 4 Personen. Es gab keine Gegenkandidaten, sind einstimmig bestätigt worden. Also auch ein Vertrauensvotum der Mitglieder.
Und da bleibt im Prinzip alles beim Alten.
Bleibt alles beim Alten. Also Jürgen Fox bleibt Präsident. Die weiteren Oliver Kür, Christian Brauer und Andreas Muth sind auch weiter drin im Vorstand. Beim Verwaltungsrat gibt es ein neues Gesicht, das auch dem einen oder anderen vielleicht nicht
HFC-Fan
ganz bekannt ist. Ja, man kennt ihn wohl als Svenny am ehesten von Elsterglanz, Sven Wittek.
Genau.
Seit Jugendzeiten HFC-Fan, auch immer im Stadion zu sehen, auf der Haupttribüne, wenn man da mal hinguckt, steht er ziemlich zentral immer. Ja, ist jetzt neu gewählt worden in den Verwaltungsrat, wollte vorher tatsächlich, wir haben versucht ihn zu kontaktieren, was so seine Motivation ist, hat er gesagt, will er vorher nicht machen, so ein bisschen aus Wettbewerbsgründen so, um sich nicht bevorzugt behandelt zu werden, aber wir versuchen, dass wir danach nochmal jetzt irgendwann mit ihm quatschen.
Ja, wäre ja spannend mal zu erfahren, was ihn da so reinzieht.
Genau, und was will er vielleicht auch irgendwie bewegen. Mhm. Ja, also da gab es jetzt so ein klein bisschen, Kampfabstimmung klingt jetzt so hart, also im Verwaltungsrat sind jetzt 5 Leute drin, es können aber noch 2 nachkooptiert werden. Letztendlich bleiben von den 8 Kandidaten bleibt dadurch eigentlich nur einer auf der Strecke. Ja, das waren so die Wahlen. Ist jetzt eigentlich, das war so absehbar.
War alles absehbar, ja. Denke ich auch.
Besonders spannendes. Also
dann wurde noch über Geld gesprochen beziehungsweise verkündet.
Was sind auch Mitgliederversammlungen da?
Genau, ja, genau.
Bilanzen.
Da hatte der HFC die vergangene Saison da relativ stark abgeschlossen, aber trotzdem Minus eingefahren. Wie erklärt sich das denn?
Ja, kann man jetzt sehen, wie man es will. Also die 23-24 Saison redet man ja, also müssen wir noch ein gutes Stück jetzt quasi zurückblicken.
Ja.
Wir sind ja schon ein gutes Stück weiter, aber natürlich guckt man auf die letzte Saison, das war ja noch dritte Liga, hat man Einnahmen über 10 Millionen Euro gemacht, ein Rekordergebnis, aber gleichzeitig auch Rekordausgaben und die da waren dann nochmal ein Tacken drüber über den Einnahmen und das macht dann einfaches Kopfrechnen am Ende einen Minus, sprich weniger Geld in der Kasse.
Wie hoch war das?
Es waren so rund 50.000 Euro.
Okay, die das jetzt, klingt jetzt aber bei 10 Millionen Einnahmen
ist jetzt nicht... Also schlimmer war in der Vorsaison, da hat man ja über 500.000 Minus gemacht, hatte vorher quasi einen positiven Kapitalstamm und der ist dann, das nennt sich ja dann immer so im Finanzdeutsch, negatives Eigenkapital hat man dann dadurch auch gehäuft. Das ist jetzt letzte Saison eben nochmal ein bisschen größer geworden und das will man jetzt in dieser, also der laufenden Regionalliga-Saison wieder reduzieren. Ist auch auf einem ganz guten Weg, hat zur Winterpause quasi nach der halben Saison einen Plus von, kann ich jetzt nochmal schnell gucken, damit ich nichts Falsches erzähle, von 93.781 Euro gemacht. Also das ist schon mal ein ganz gutes Stück, weil das negative Eigenkapital lag vor der Saison bei 535.000 Euro. Also das ist eine ganz positive Entwicklung, die ja mit ein paar Faktoren, denke ich, zusammenhängt. Einer ist ja auch schon immer mal von uns angesprochen worden, dieser Deal mit Haloran, dem Hauptsponsor, die ja da sehr sich finanziell eingebracht haben beim HFC mit einer erstaunlichen Summe auch für die Regionalliga. Das ist so ein Faktor davon, warum das finanziell trotz Abstieg eigentlich ganz gut aussieht beim HFC. Und da wird auch sehr vernünftige Arbeit gemacht, denke ich, kann man so.
Ja, da sind ja auch Leute dabei, die sich damit, glaube ich, ganz gut auskennen.
Und dass man in der dritten Liga natürlich jetzt irgendwie nicht wirklich reich wird und irgendwie...
Das haben viele Vereine schon erfahren, glaube ich.
Das ist jetzt kein HFC-Phänomen an und für sich, ja.
Okay, also finanziell auf dem richtigen Weg. Gab es sonst noch irgendwie Sachen bei der Mitgliederversammlung, die angesprochen wurden? Es gab ja auch so Fan-Aussprachen, da sind natürlich auch Mitglieder dabei, also auch Fans.
Sind im Endeffekt, denke ich, in der Masse.
Ja, also Fans sind es alle, aber ich meine sozusagen die organisierte Fanszene, das meine ich jetzt damit.
Also was ich mir habe sagen lassen, ist, dass eben diese Gerichtsverfahren mit den Ex-Angestellten, so Botze Gristic, über die wir ja schon diverse Male hier im Podcast gesprochen haben, so ein bisschen kritisch hinterfragt wurden. Hat wohl der Vorstand, so habe ich es mir jetzt sagen lassen, wie gesagt, ich war ja nicht dabei, aber ich habe es aus mehreren Quellen gehört, also denke ich, ist relativ belastbar, gesagt, alles ein bisschen schwierig.
Da sieht es nicht gut aus für den HFC.
Bei Sobotzik hat man jetzt wohl schon eine Summe eingeplant, die man ihm dann eventuell bezahlen muss. Da geht es ja gerade darum, ob man noch in Berufung geht. Das ist noch nicht ausgemacht. Bei Ristic ist man aber wohl ganz zuversichtlich, dass man da vielleicht sozusagen Recht bekommt.
Okay.
Und dann war wohl noch ein Thema, das kam dann wahrscheinlich so ein bisschen aus der Ultra-Ecke. Die wollten gerne einen Antrag in die Satzung gebracht haben, dass Testspiele nicht mehr unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Sprich keine Geisterspiele mehr, weil das gab es im Winter zweimal, gegen Meuselwitz und in Halberstadt, aus unterschiedlichen Gründen. Einmal war es der Gastgeber, in Halberstadt war es, glaube ich, Vorgaben der Polizei. Aha. Letztendlich, nach einigen Diskussionen, so wurde es mir berichtet, dann nicht dafür gestimmt, was ich nachvollziehen kann, weil letztendlich, wenn du das so festschreibst als absolutes, brauchst du dir natürlich viele Möglichkeiten für Testspiele, weil... Kannst du dann einfach dann nicht mehr machen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wenn es dann anders nicht geht, dann fällt es im Zweifel vielleicht ganz aus, dass das Spiel, das ist ja dann vielleicht auch nicht im Sinne der sportlichen Sache.
Und aber da wäre vielleicht so eine Möglichkeit, irgendwie Livestreams einzurichten oder irgendwie sowas.
Ja, muss man gucken, dass man da, ich denke, das kann man ja vielleicht auch auf dem, ich sag mal, das Bemühen, also ist ja sicher nachvollziehbar, kann ich auch gut nachvollziehen, dass man jetzt irgendwie Geisterspiele sind grundsätzlich natürlich doof, aber manchmal natürlich dann halt auch nicht so einfach machbar, weil man kann ja auch nicht immer ins Stadion gehen und so weiter und so fort. Genau. Das ist, glaube ich, so das, was noch so beredet wurde. Dann vielleicht noch so als kleine Randnotiz. Klaus Obanschik, Banne, Hartmut Meinert und Dieter Strotzniak, der treue Dieter, sind jetzt Ehrenmitglieder des HFC.
Absolut verdient.
Also hätten es eigentlich wahrscheinlich schon vor 20 bis 30 Jahren sein können, aber es ist ja umso besser, dass es jetzt passiert ist. Ja. Und ich wüsste nicht, wer es mehr verdient haben sollte.
Wir sind auf jeden Fall dafür, wenn wir nicht dafür abstimmen könnten.
Wir hätten dafür abgestimmt.
Wir hätten dafür abgestimmt, genau.
Soweit.
Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Ich überlege auch mal, vielleicht irgendwann die nächste Zeit mal einen Fanvertreter hier mit reinzuholen. Das kann man eigentlich auch mal machen. Ist eigentlich auch mal schön, da diese Perspektive zu sehen. Da gibt es ja Leute, die da sehr engagiert sind und sehr nah auch am Verein dabei sind und eben auch dann bei solchen Sachen dabei sind, wie Mitgliederversammlung, wo wir dann nicht mehr ganz dabei sein dürfen sozusagen. Gehen wir wieder einen Schritt zurück, nämlich einen Tag weiter am Wochenende, am Samstag, 14 Uhr, Pokal, Halle-Derby gegen den VfL Halle. Und da gab es davor so ein bisschen Bedenken, dass das vielleicht eine höhere Hürde sein könnte, als man vielleicht so gehofft hatte, weil nämlich viele Spieler krank waren.
Ja, das ist so ein Allerweltsphänomen, das auf Fußballprofis ereilen kann.
Ja, aber in der Massivität, Grippe, ja. Eine Grippewelle, da fragt man sich ja, sind da die Hygienevorschriften immer beachtet worden?
Haben nicht alle Masken angehabt auf dem genau. Platz. Ne? Man kennt es aus Corona, ja.
Ich weiß nicht. Das ist ja auch die Grippezeit ja schon vorbei, ja. Also ja, bei mir so im persönlichen Umfeld. Du hast
doch Kinder, Julius.
Ja, aber da ist das durch. Also da ist jetzt.
Du in der guten Kita,
ja, glaube ich. Die Sonne kommt raus, die werden immer in den Garten geschickt den ganzen Tag und da ist die Ansteckungsrate dann halt nicht mehr so groß.
Naja, letztendlich sitzen sie halt dann in der Kabine zusammen und dann geht das vielleicht auch mal ganz schnell.
Klar.
Letztendlich. Ist natürlich blöd.
Wie viele Spieler waren es? Habt ihr das
mal durchgezählt? Ich glaube, es waren am Ende jetzt 9. Neun in der Summe. Und dazu kommen ja, es gab ja auch zwischendurch noch ein paar Verletzungsfälle. Luckenwalde hat sich ja Burim Halili verletzt. Bei Hertha BSC 2, dem Ligaspiel zwischendrin, hat sich ja Serhat Polat jetzt auch noch verletzt. Ne? Also es sind jetzt ja ein paar noch dazugekommen. Luka Vujanic ist ganz raus, auch ein ziemlich Überfall. Also ja, es waren dann jetzt doch am Ende ziemlich...
Aber ich habe so auf die Aufstellung geguckt, weil ich hatte es ja vorher gelesen, habe gedacht, na ja, aber jetzt, also anscheinend, der HFC hat da gut
es hat in diesem Fall gut gepasst.
Ja, das war jetzt gar nicht so. Ich habe jetzt nicht gedacht, den habe ich ja noch nie gehört oder so. Also es war jetzt nicht so ganz in die A-Jugend reingegriffen, aber auf der Bank, glaube ich, waren einige, die sonst so nicht im Kader sind.
Also es ist sich noch ganz gut ausgegangen. Also Max Kulke zum Beispiel hat jetzt gefehlt. Eschel, der so die Stammkraft im Sturm war. Aber die erste Elf war noch sehr namhaft. Allerdings muss man auch sagen, da waren jetzt auch nicht alle voll fit. So. Also Stierlin war wohl auch selber erkrankt und dann gerade so, dass es hingehauen hat. Richardson und Hauptmann, die verletzt waren, die vorher gar nicht gespielt haben, dann quasi direkt sozusagen von 0 auf 100. Aber das war dann schon okay, die erste Elf. Aber auf der Bank saß Jonas Liedfeld, der uns ja selber im letzten Podcast erzählt hat, geht halt gerade nur so 20, 25 Minuten maximal. So. Und dann waren es halt nur noch U19 Spieler. Und da sind dann auch ein paar zu ihren Pflichtspieldebüts für die erste Mannschaft gekommen.
Weil es ja dann auch eine recht sichere Sache war. Also der Spielverlauf spielte dem HFC in die Karten. Diese frühe rote Karte, die auch so ein bisschen zweifelhaft war.
Ich kann es nicht auflösen. Ich glaube, es kann im Endeffekt niemand. Das ist so, die Fernsehbilder hat wahrscheinlich jeder gesehen. Die sind halt von sehr weit weg.
Ja, ich kann das aus der Fernsehquelle sozusagen sagen, in der zweiten Kamera konnte man es leider nicht sehen. Also ich habe das Bild gesehen. Da war die Kamera einfach dem Ball gefolgt und weg und kam erst wieder zurück, als Friedrich war es, glaube ich, war, schon auf dem Boden lag. Ja, also aus dem weiten Bild fand ich, er berührt ihn überhaupt nicht. Also und vielleicht also mit Berührung der Nasenspitze gab's
auf jeden
oder
Fall,
so.
Ob sie dann, ich glaube, entscheidend
aber nicht im Gesicht, im Gesicht, oder? Das war uns nicht.
Ich sag mal, er hat es auf jeden Fall gut verkauft mit den Neymar-Rollen, würde ich sie jetzt mal nennen. Dann auch noch dazu.
Ja. Also ich finde sowas zweifelhaft, ganz ehrlich. Ich finde das.
Ja, hätt's jetzt nicht gebraucht, aber im Endeffekt, ich sag mal, fand ich dann auch vom VfL, fand ich das dann auch gut, dass sie dann sagen, gut, das war halt der Kapitän vom VfL, der auch lange Regionalliga gespielt hat. Was geht er da in der Situation so hin und macht quasi so, eröffnet überhaupt die Möglichkeit. Und letztendlich hat es natürlich dem HFC sehr in die Karten gespielt, weil dann hat man in der Phase, wo dann der VfL halt so ein bisschen sich wieder neu sortieren musste, Kapitän, Abwehrchef ist gerade vom Platz, haben sie die zwei Tore geschossen und dann war das Ding gegessen. Und dann haben sie es halt auch, trotz Überzahl jetzt, ist auch irgendwie nachvollziehbar, mit der Personalsituation, mit Nachholspiel vor der Brust dann jetzt auch nicht mehr gemacht.
Ja, Zimmermann hat ja auch sehr mit dem Platz zum Beispiel gehadert, ist das natürlich auch jedes...
Dann war es auch noch sehr windig am Samstag, ich weiß nicht,
hat man ja auch gesehen,
diese Aktion mit dem Banner,
die armen Kinder. Ja, genau, vor dem Spiel, wo das Banner kaputt gegangen sind. Aber man hat es natürlich auch die ganze Zeit an den Fahnen gesehen, die da die ganze Zeit im Wind standen.
Das war jetzt alles nicht so einfach. Letztendlich, denke ich, muss man sagen, für den HFC war das ein erfolgreicher Tag.
Absolut, absolut.
Weil, keine Ahnung, ob du da jetzt 5-0 gewinnst und irgendwie Tiki-Taka spielst oder 1-0, du hast gewonnen ohne Verlängerung, ohne zu zittern und bist im Finale und da bist jetzt das große Ziel Landespokal sehr greifbar, geht es jetzt gegen den Verbandsliga-Tabellenführer Stendal, die sich gestern gegen Sangerhausen, auch Verbandsliga im Elfmeterschießen durchgesetzt haben und du spielst ja im Leuner Chemiestadion, also du hast quasi ein Heimspiel gegen einen Verbandsligisten und dann bist du im DFB-Pokal dabei, wenn du das wuppst, das sollte ja machbar sein und dann hast du zumindest ein großes Saisonziel mit einem grünen Haken abgeschlossen.
Ja, das hatte ja, und da kommen wir dann nämlich auch zum nächsten Thema, das hat ja Daniel Mayer auch als eine so eine wichtige Marke für diese Saison einfach ausgegeben, dass man diesen Pokal eigentlich als HFC gewinnen muss. Nicht nur, weil es eben schön ist, einen Titel in der Saison zu haben, sondern auch, weil die Einnahmen natürlich enorm wichtig sind, die man sonst so halt nicht ersetzen kann und auch hinsichtlich Konsolidierung des Haushalts natürlich auch wichtig sind. Ja, das Daniel Mayer-Interview, du hast das gemacht mit ihm. Er ist ja immer ein guter Gesprächspartner, weil er Sachen auch klar anspricht. Was waren da so die Punkte, die du sagst, die am wichtigsten waren?
Ne, es war, ja, wie du es richtig sagst, mit Daniel Mayer zu sprechen, lohnt sich eigentlich immer. Haben wir auch schon mal einen Podcast ja hier gemacht.
Ja,
den kann man auch noch nachhören tatsächlich, finde ich.
Man kann
auch
noch alle unsere Podcasts
nachhören. Ja, sowieso. Auch gerne zwei- oder dreimal hören einfach. Warum nicht? Also ein Thema war, was ja auch so ein bisschen Fans wie Beobachtern, sprich uns, so ein bisschen auf der Seele brennt, dass die letzten Auftritte halt spielerisch wirklich sehr dürftig waren, das HFC. Wir haben Luckenwalde thematisiert mit Jonas Niedfeld.
Hertha 2 war dann nicht viel besser.
Also da war Hertha deutlich spielerisch überlegen, hatte auch viel mehr Chancen. Da hatte Luca Bendel einen sehr, sehr guten Tag. Der Torwart vom HFC hat da so ein bisschen die Null gerettet.
Und das sprach Daniel Mayer auch von Matchglück, dass man dann eben in so einem Spiel mal hat, sozusagen, dass man aber eben nicht immer hat.
Darauf kann man keine Saison aufbauen, auf Matchglück. Und das zieht sich ja so ein bisschen durch die Rückrunde tatsächlich. Also, weiß nicht, kann man jetzt auch noch an Plauen die zweite Halbzeit zum Beispiel denken oder so. Also schon viele Auftritte, die eigentlich spielerisch dürftig sind. Und das hat Daniel Mayer jetzt auch so anerkannt und hat gesagt, ja, das ist bei uns auch ein Thema intern. Er selber ist auch nicht zufrieden, wie die Mannschaft spielt, und hat dann auch eine sehr deutliche Aufforderung an das Trainerteam gestellt, die ich jetzt gerne mal einfach im Wortlaut rezitieren würde. Also Zitat Daniel Mayer: Meine klare Forderung an das Trainerteam ist, dass wir mehr Klarheit und Dominanz in unser Spiel bringen, verstärkt eine eigene spielerische Identität entwickeln.
Das ist ja ist schon sehr deutlich so. Also ich glaube, das würde ich noch allen persönlich sagen. Das ist nicht so, dass die da irgendwie...
Er wird nicht der MZ exklusiv.
Genau, dass die das jetzt über die Medien, oder dass er das jetzt über die Medien so spielen würde. Aber da spricht ja auch so ein bisschen, was ja auch uns, glaube ich, umtreibt, die Enttäuschung raus, dass es eben nicht diese Entwicklung gibt, die man sich erwartet hatte. Dass jetzt irgendwann mal diese gefestigte Mannschaft da ist, die dann eben auch eine eigene Spielidee hat, die dann Spiele kontrollieren kann, Spiele dominieren kann, wie man es manchmal schon gesehen hatte in der Saison. Aber diese Entwicklung ist einfach noch nicht da.
Ja. Also er hat ja auch so ein bisschen aufgezeichnet, am Anfang komplett neue Mannschaft, da ging es erstmal darum, zusammenfinden. Dann so ein bisschen, müssen ja trotzdem am Anfang irgendwie Punkte holen, damit sie halt irgendwie dranbleiben. Das hat ja eigentlich alles gut funktioniert. Dann war man im Herbst in der Bewegung drin, wo man ja sehr gut gepunktet hat. Aber danach kam halt nicht dieser nächste Schritt, wo man sagt, man hat eigentlich die individuelle Qualität auf dem Platz, sowohl in der ersten Elf als auch in der Breite, die halt eigentlich höher ist als auch zum Beispiel von Lok Leipzig. Aber die Spielidee von Lok Leipzig ist halt klarer zu erkennen und bringt auch mehr Punkte letztendlich, Stand jetzt, als beim HFC. Und das sagt er halt, dieser Prozess, dass halt die Mannschaft eine klare Idee hat, dass sich auch einzelne Spieler vielleicht weiterentwickeln, besser werden. Pierre Weber zum Beispiel, am Anfang super gestartet, dann irgendwie abgefallen. Solche Bewegungen, das vermisst er halt, finde ich, ist auch richtig, dass er es vermisst, weil ich vermisse es auch. Und das ist natürlich klarer Auftrag ans Trainerteam. Zuvor das natürlich Cheftrainer Marc Zimmermann, aber er steht ja auch nicht alleine da auf dem Trainingsplatz, dass als Ganzes, dass da eine Entwicklung kommt. Und ich denke, das wird jetzt, ob es jetzt klappt, diese Saison noch mit dem Aufstieg oder auch nicht, muss auch das Ziel sein, weil die Mannschaft bleibt ja zu großen Teilen zusammen, wird ja die gleiche sein. Was sich da vielleicht noch tut, können wir gleich auch noch.
Hat er ja auch ein bisschen was zu Verlängerung, sagen.
Aber dass die sich quasi weiterentwickelt, dass man dann auf jeden Fall nächste Saison, was ja das realistische Szenario gerade ist, dann halt mit einer besseren Basis, wie wir auch drüber gesprochen haben, was ja der Vorteil sein könnte, eben aber auch spielerisch überzeugender spielt und dann dadurch auch mehr Punkte holt letztendlich.
Ja, das ist so ein bisschen die Hoffnung. Mal gucken, ob sich das irgendwie noch einlöst. Hat ja auch sogar Sturmproblem, ist ja auch noch da. Also da hat man auch gehofft, dass die Leute, die man da geholt hat, also Pollard und Deschel, dass die da irgendwie was ändern. Aber so richtig ist jetzt immer noch Hoffnungsträger Jonas Niedfeld. Wir wollen es nicht immer wieder sagen. Aber
er hat gesagt, die Neuen bleibt ein Thema. Ja, also so in Richtung Personal nächste Saison. Man muss ja auch sagen, Deschel, haben wir auch drüber gesprochen, hätte ich jetzt im Winter immer noch so gemacht, weil der kam ja mit Abfindung von Alkliniker und hat jetzt nicht viel Geld und warum nicht probieren, aber hat es jetzt halt auch nicht auf den Platz gebracht. Akronos Dauerthema, also ein Sturm. Und dann hat er auch gesagt, was ich auch ganz interessant finde, ihm fehlt noch so ein bisschen Führungsqualität im Team, was er auch so an dem Luckenwalde-Spiel festgemacht hat, diese erste Halbzeit, wo halt irgendwie nichts zusammenläuft. Ist einerseits natürlich irgendwie der Trainer zu hinterfragen, was die Spielidee war, aber andererseits kann man halt auch sagen, da sind immer noch namhafte Spieler und auch gestanden auf dem Platz und keiner reißt dann mal so ein bisschen, um es phrasenmäßig zu sagen, an den Ketten und sag mal so, hier, wir spielen ja Luckenwalde als HFC, das kann so nicht unser Anspruch sein, das war halt da auch nicht zu sehen. Da hat er gesagt, ja, das hat ihm auch so ein bisschen gefehlt. Also in die Richtung guckt man auch noch. Generell war die Aussage, Kader steht eigentlich zu großen Teilen, wenn sie was machen, das ist auch so, glaube ich, die Kommunikationslinie mit dem Vorstand, dann so in der Spitze. Also dann 1, 2, 3 Spieler, die dann vielleicht wirklich nochmal den Unterschied machen können.
Gibt es da schon so eine Einschätzung oder hast du eine Ahnung, wird da nochmal so ein bisschen ausgedünnt oder im Prinzip werden nur neue dazugeholt? Also wahrscheinlich werden noch ein paar gehen müssen, logischerweise. Aber ich habe immer das Gefühl, dass der HFC-Kader recht groß ist. So.
Wir haben ja, glaube ich, auch schon mal angesprochen, so Niklas Kastenhofer könnte ich mir jetzt vorstellen, ja, weil die Perspektive ist nicht da. Da gibt es ja auch noch 1, 2 andere Spieler jetzt, wo man sich das vorstellen könnte, die halt einfach nicht so auf ihre Einsatzzeiten kommen. Bei 1, 2 laufen ja die Verträge auch noch aus, Lukas Harlang zum Beispiel, wo es ja auch sein kann, dass er gehen kann. Berg in Ahler ist es ja auch noch offen, der hatte ja nur diese Option mit Ausstieg. Ja. Also es könnte auch sein, dass da sich schon noch 1, 2 namhaftere Spieler verabschieden. Aber ja, ich könnte mir schon noch vorstellen, dass aus der zweiten Reihe dann Spieler entweder ganz abgegeben werden oder vielleicht von Jüngeren auch nochmal eine Leihe angedacht wird. Das wäre so das Realistische. Aber da wird jetzt nicht so wie in der dritten Liga teilweise auch, oder halt letzten Sommer war ja eh Ausnahmesituation, es werden jetzt keine 10 Abgänge oder sowas geben, das wird nicht passieren.
Und er wird, er plant mit dem gleichen Budget erstmal, hat er gesagt, und ja, also wird man da quasi ähnliche Flexibilität haben wie im vergangenen Jahr, was das Geld anbelangt. So, ein wichtiges Thema bei dem Gespräch war natürlich auch noch, das haben wir ja auch schon mehrfach angerissen, diese ganzen Sachen um Aufstiegsregelung, Regionalliga, dritte Liga, da gibt es nächste Woche,
am 31.
März, ein Gipfeltreffen und Daniel Mayer ist ja einer derjenigen, die da mit federführend sind. Wie sind da so die Entwicklungen? Wie ist sein Eindruck, was da passieren könnte, beziehungsweise welche Fortschritte es da geben könnte?
Na, er guckt eher pessimistisch auf die Sache.
Ja. Erstmal Gipfeltreffen mit wem?
Wer trifft sich da? Vielleicht müssen wir kurz nochmal aufholen. Ja, also 31. März, NÖV hat geladen, also der Nordostdeutsche Fußballverband. Hat die Regionalligisten geladen, wenn ich jetzt es richtig im Kopf habe, und ich denke, das ist auch noch der Stand, sollen auch die 3 Ost-Drittligisten, Dresden, Aue und Cottbus dabei sein und ein paar ambitionierte Oberligisten, die halt also als Aufsteiger in Frage kommen oder kämen in den nächsten Jahren. Und die sollen halt sich mal darüber austauschen, über diesen Vorstoß der Regionalligisten, den haben wir jetzt ja schon ein paar Mal thematisiert, und ob man dazu eine gemeinsame Linie findet, mit der man dann quasi weiter in Richtung quasi zusammen Hand in Hand Verband und Vereine auf Stimmenfang geht im Resten der Republik. Aber Daniel Mayer ist aus mehreren Gründen eher pessimistisch mir gegenüber gewesen, so in seiner Einschätzung, weil er sagt, zum einen erstmal sind nur 2 Stunden angesetzt, was ich schon auch erstaunlich finde, dafür, dass dann
sehr
viele Vereine aus sehr vielen Ecken des Fußball-Ostens da anreisen nach Berlin.
Kann jeder ein was sagen und dann ist schon wieder vorbei.
Also erstmal irgendwie alle Kaffee geholt, dann ist schon eine halbe Stunde rum oder so, gefühlt. Ne? Man kennt das ja auch aus solchen Sitzungen. Ja. Finde ich auch irgendwie ein bisschen seltsam, aber gut. Und er sagt halt auch, bisher war halt die Aussage vom NOV, ja, ihre präferierte Version ist halt dritte Liga erweitern, mehr Abstiege aus der dritten Liga, damit sich halt bei der Regionalliga nichts ändert. Und das wird nicht passieren. Also der DFB hat ja auch auf den offenen Brief, den die Vereine der Regionalliga geschrieben haben, nicht wirklich gezuckt, außer zu sagen, es ist immer noch nicht unser Thema, das sollen die Regionalverbände bitte lösen, wir halten uns raus sozusagen. Aber das eine, was sie dann gesagt haben, war, dritte Liga-Erweiterung, mehr Absteige gibt es nicht. So. Also das ist ein totes Pferd, das zu reiten keinen Sinn macht. Also Daniel Mayer hat gesagt, das ist, wenn sie das quasi als einzige Lösung sehen, ist es Führung in eine Sackgasse. Das bringt nichts. Er hat gemeint, also daher ist sein Gefühl, er hofft es natürlich nicht, weil hilft ja der Sache nicht, wenn sie sich jetzt da zerstreiten. Aber er befürchtet, dass es halt eher zu einem Bruch kommt, dass halt am Ende die Vereine sagen, ja, mit dem NÖV, der ist für uns in der Sache kein Unterstützer oder hilft uns nicht weiter.
Aber er sagt ja, wenn das also die Lage oder die Argumentation oder die weiteren Schritte, die geplant sind, sage ich es mal so, sind ja relativ klar. Die würden ja auch vom Gericht ziehen, wenn es denn notwendig wäre. Also die machen weiter oder sagen sie dann, ja, wenn das jetzt mit dem NOV nicht klappt, dann hat diese ganze Initiative eigentlich, ist die eigentlich tot, aber das so ist die Richtung nicht.
Nö, also ich glaube, wenn die jetzt das Gefühl haben, ja, vom NOV kommt jetzt irgendwie nur so Hinhalte, so wir wollen aber nur dritte Liga erweitern und sonst irgendwie nicht, ich glaube, dann läuft es tatsächlich eher auf eine Eskalation hinaus.
Ja.
Weil dafür haben sie sich ja auch die Vereine schon sehr aus dem Fenster gelehnt, im positiven Sinne. Ich bin ja auch absoluter Befürworter davon, dass sich an dieser Regelung etwas ändert. Jetzt einfach mal Privatmeinung. Und dann ist tatsächlich die Frage oder die Option, ob man das juristisch klärt, einfach auch jetzt nicht nur im Sinne des NÖV, sondern auch, man braucht ja die Unterstützung des Restgebiets und Westen und Südwesten bräuchte man halt vor allem, die halt ja die direkten Aufstieger haben.
Die nicht so eigentlich kein so richtiges Interesse haben, irgendwie was Großartiges zu ändern.
Aber wenn man nun vor Gericht zieht und das Gericht sagt, da bin ich jetzt kein Jurist, kann das nicht beurteilen, aber könnte man sich ja vorstellen, so
Die werden sich ja vorher mal beraten lassen haben, aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass da welches Gericht macht denn das? Ist das ein Amtsgericht oder das dann sagt hier, Leute, so das geht's nicht, das ist unfair oder auf welcher
weiß
Grundlage
nicht, welches
überhaupt?
Aber na gut. Keine Ahnung, Kartellrecht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wenn dann ein Gericht sagt, ja, irgendwie ungerecht ist schon, so kann nicht so bleiben. Hm. Und dann vielleicht alle wieder Relegation spielen müssen, ist es natürlich auch nicht im Interesse von den West- und Südwestvereinen. Also vielleicht findet man dann doch irgendwie an einer gemeinsamen
Lösung. Dann wäre es ja nur Ligen zusammenlegen. Also das, weil wenn dann wieder alle Playoffs spielen, dann bleibt ja trotzdem irgendjemand auf der Strecke. Also
letztendlich muss es Ligen zusammenlegen sein, wenn man zu einer Lösung kommen will. An die ich immer noch nicht glaube, dass sie irgendwie kommt, aber ja, vielleicht dann
vor Gericht. Ich ja auch nicht, aber da hätten wir zumindest noch ein bisschen Stoff für weitere Berichte.
Ja, werden wenn wir noch dann diverse Mal drüber sprechen. Wir werden beim nächsten Mal darüber sprechen, was am was nächsten rauskam, Montag rauskommt. Ja,
was bei den zwei Stunden da rauskam. Okay, also das bleibt spannend. Die Fronten sind so etwas verhärtet, würde ich sagen. Also irgendwie geht es nicht danach, so richtig voran, aber die Ost- und Regionalliga Nordost-Vereine wollen das vorantreiben und mal gucken, wo das noch hinführt. Gut, wir sind schon fortgeschritten, deswegen machen wir noch schnell das Eilenburg-Spiel. Eilenburg, quasi, wenn dieser Podcast erscheint, heute Abend live bei mz.de im Livestream. Wie
hast du die Flips schon auf?
Ja, absolut. Das Bier ist kalt gestellt, die Flips sind offen. 19 Uhr. Ja, auch eine schöne Zeit. Ja. Da muss man mit dem Abendessen schon fertig sein und dann geht es ja direkt, vor den Fernseher oder vor den Computer in dem Fall. Lazarett hat sich gelichtet oder sind die alle noch krank und müssen weiterhin mit der Garde spielen, die halt noch da ist?
Na, stand jetzt, was haben wir jetzt? Keine Ahnung, Uhrzeit, Montag.
Montag
später Vormittag, gerade mit Trainer Marc Zimmermann nochmal gesprochen. Hat sich jetzt eigentlich nichts verändert. Kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Also es ist auch keiner noch krank geworden, was ja vielleicht schon mal ganz gut ist.
Ach so, das wäre sozusagen ist eigentlich eine gute Entwicklung, dass es so geblieben ist.
Ja, also die Infektionskette ist offensichtlich aufgehalten worden. also es wird wahrscheinlich oder sehr, sehr wahrscheinlich die erste Elf sein, die man am Samstag gesehen hat gegen den VfL. Und wieder mit Jonas Niedfeld auf der Bank. Vielleicht kommen ein, zwei, die dann vielleicht so 10, 15 Minuten dann spielen können, weil die haben ja jetzt nun auch nicht trainiert. Also es waren ein paar wohl gestern das erste Mal laufen wieder unter ärztliche Aussicht, weil da muss man ja dann auch immer gucken mit Belastung, dass da nicht irgendwie Herzmuskelgeschichten oder sonst irgendwas passiert.
Absolut.
Ist ja jetzt nicht unbedingt mit zu spaßen. Das Training wird erst heute Nachmittag sein, hinter verschlossenen Türen. Also da kann man nichts beobachten. Aber so war die Aussage von Marc Zimmermann und da denke ich, das ist jetzt auch realistisch. Also vielleicht ein, zwei, die jetzt Samstag nicht dabei waren auf der Bank, aber die erste Elf wird die erste Elf sein, wenn sich da jetzt nicht noch im negativen Sinne was tut. Und dann ist sie ja immer noch sehr konkurrenzfähig, so wie sie da steht und sollte eigentlich auch einen Verein wie Eilenburg, der im Abstiegskampf besiegen können.
Sollte. Ist Eilenburg noch letzter? Nee, wer ist gerade letzter?
Nee, letzter ist...
Ach, der Eilenburg.
Naja, Plauen ist
Plauen,
letzter.
Plauen,
schon. Plauen ist letzter.
Ja. Auch ein sächsischer Verein.
Ja, hat gerade den Trainer gewechselt.
Ach so, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja. Wahnsinn.
Du bist rundum
informiert.
Naja, okay. Aber wir erinnern uns ja vielleicht noch mal einmal kurz angesprochen.
Ja, nein, ich will mich nicht erinnern.
Gut, wir erinnern uns nicht mehr.
Dieses furchtbare Eilenburg-Spiel. Also genau, wie im Hinspiel sollte es nicht laufen. Das wäre nicht so schön, denn wir haben ja der HFC hat ja die Chance, auf 5 Punkte ranzukommen. Ich hatte schon gesagt, und dann ist ja alles wieder offen. Also wir gucken das Spiel natürlich morgen Abend und dafür alle die Chance bei SPMZ.de zu sehen.
Jawohl.
Mit welcher Aufstellung auch immer. Wie gesagt, wird wahrscheinlich so ein bisschen ausgedünnter Kader sein. Aber wir sind gute Hoffnung, dass nach dem Pokalerfolg da ein weiterer folgt.
Naja, um es mit Rico Schmidt zu sagen, die Anspielung erklärt sich dann gleich. Es wäre natürlich schön, ein bisschen Drive auch zu entwickeln, nicht nur für die Tabelle, sondern einfach nochmal ins Gefühl, weil am Samstag kommt dann Zwickau mit Rico Schmidt, also ein Ostkracher im Stadion. Und wenn man natürlich Eilenburg jetzt irgendwie nicht gewinnt, ist das so für die allgemeine Stimmung und dann auch die Zuschauerzahl nicht besonders zuträglich. Also morgen einfach gewinnen und dann Samstag nochmal die Hütte voll machen für ein Ostderby.
Wäre, glaube ich, so die perfekte Woche. Ist Zwickau eigentlich so ein Angstgegner, ja, oder? Vom HFC?
Naja, ich sag mal, die Bilanz ist jetzt in den letzten Jahren nicht so super berauschend. Ja,
wahrscheinlich. Für mich jedenfalls.
Aber zu Hause hat man öfter gewonnen. Auswärts hat man ja eigentlich nur verloren.
Ich habe das Gefühl, wir haben immer verloren gegen...
Naja, ich erinnere mich auch mal an den Sieg von Elias Hut, hat da mal eingeköpft. Daran kann ich mich jetzt spontan erinnern.
Ist auch schon eine Weile her mit Elias Hut.
Ja, Zwickau ist ja aber auch ein Jahr vor dem HFC abgestiegen. Also ja, letztes Jahr hat man sich ja gar nicht
gesehen. Wir hatten gar nicht so viele Chancen.
So, jetzt die halbe Stunde gleich voll. Meine
Güte. Okay, vielen Dank für all diese Informationen. Es passiert aber eben doch immer ein bisschen.
Ja, ich weiß auch nicht, wie das... Also
manchmal denkt man sich...
Eigentlich Chemie ist kennt doch, keine Liga
tatsächlich. Ja, Chemie kennt keine Liga und keine Grenzen. Ja. Vielen Dank, Fabian. Und dann sehen wir uns in... 2 Wochen wieder.
Nach dem Spiel dann in Jena noch, der Vollständigkeit halber. Also Eilenburg so heute Abend, Zwickau Samstag und dann Freitagabend in Jena.
Also in Jena, in Kernberg. Tolles Stadion. Tolles.
Ostfußballromantik pur.
Super, in diesem Sinne, ciao, ciao und bis bald.
Bis dann.
Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.